Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Studio begrüßt Sie Maike Albart zu einer Sendung, in der es um jemanden gehen soll, der die Zerrissenheit Italiens nach 1945 regelrecht verkörperte, Pier Paolo Pasolini. Der Dichter, Romancier und Filmemacher mit dem markanten Kinn wurde bewundert und gefeiert, aber auch leidenschaftlich bekämpft. In diesem Jahr wäre Pasolini, der 1975 in Ostia ermordet wurde, 100 geworden. Auch aus diesem Grund gibt es etliche neue Bücher über ihn. Linus Guggenberger vom Wagenbach Verlag ist zu Gast und erzählt uns, warum es sich lohnt, Pasolini zu lesen. Gar nicht vorne dran, sondern sympathisch altmodisch war der englische Romancier J.L. Carr. Auch dazu gleich mehr. Aber zuerst geht es um einen Schriftsteller, der gesellschaftspolitisch ähnlich wach war wie sein jüngerer Kollege Pasolini und als einer der ersten die fatale Lage der Schwarzen in den USA erzählerisch durchdrang, Richard Wright. 1942 schrieb Wright ein Buch, das so verstörend wirkte, dass es nur stark gekürzt veröffentlicht wurde. Vollständig erschien Der Mann im Untergrund im vergangenen Jahr und galt als Buch der Stunde. Warum? Das weiß Wolfgang Schneider.
Wer die beklemmenden ersten 50 Seiten dieses Romans liest, ahnt schnell, was den Verleger von Richard Wright 1942 bewogen haben mag, dieses Buch lieber nicht zu veröffentlichen. Es ist die denkbar krasseste Illustration eines Themas, das für viele Schwarze in den Vereinigten Staaten damals wie heute traumatisch ist: rassistische Polizeigewalt. Fred Daniels hat den ganzen Tag Haus- und Gartenarbeiten für eine Familie erledigt und gerade seinen Wochenlohn erhalten. Auf dem Heimweg zu seiner hochschwangeren Frau wird er von 3 Polizisten angehalten. Sofort unterziehen sie ihn einem erniedrigenden Verhör. Schon die ersten Sätze zeigen das Machtgefälle und die habitualisierte Panik des schwarzen Arbeiters vor der Polizei.
Komm her, Junge.
Ja, Sir, hauchte er automatisch. Er ging steif zum Trittbrett des Polizeiwagens.
Was machst du hier?
Ich arbeite da hinten, Mister, antwortete er. Seine Stimme war leise, atemlos, flehend.
Was Daniels noch nicht weiß: Die Nachbarn seiner Arbeitgeber wurden an diesem Tag bestialisch ermordet und die Polizisten glauben, in ihm den Schuldigen gefunden zu haben. Jede seiner verzweifelt ehrlichen Antworten wird als Ausflucht oder kaltblütige Lüge gewertet. Auf dem Polizeirevier wird er schwer misshandelt. Die Schuld wird in ihn hineingeprügelt, bis er, kaum noch bei Sinnen, ein Geständnis unterschreibt. Die Intensität der Beschreibung grenzt ans Surreale, als würde man perfide, fratzenhafte Kopfgestalten in einem leicht überkolorierten David Lynch-Film beobachten. Das Surreale übernimmt dann gänzlich die Regie im Mittelteil des Romans. Aus seiner hündischen Fügsamkeit erwachend, gelingt Daniels in einem unbewachten Augenblick die Flucht in die Kanalisation der Stadt. Glitschige Gemäuer, rauschende Abwässer.
Der Geruch frischer Fäulnis war so allumfassend, dass er ihn nicht länger als solchen registrierte. Links verschwand ein runder Tunnel in aschfarbenem Nebel. Rechts ging es mit einer Biegung jäh nach unten, in die das Wasser stürzte. Ihm wurde klar, wäre er nicht so schnell wieder auf die Beine gekommen, hätte es ihn dort hinuntergespült.
Hier nun verschieben sich die Koordinaten der Realität. Die verzweigten Gänge führen Daniels unter die Häuser, Kirchen, Geschäfte der Stadt. Durch lockeres Gemäuer verschafft er sich Zugang, wird zum Beobachter der Menschenwelt, der sich unsichtbar glaubt. Religiöse Gesänge, die lachenden Menschen in einem Kino, der Leichenraum in einem Bestattungsinstitut, die Machenschaften in einem Immobilienbüro. Mit souveränem Abstand sieht Daniels auf das ihm nur noch absurd erscheinende Getriebe der Menschenwelt. Er bedauert den schlafenden Nachtwächter in einem Juweliergeschäft, der unter Einsatz seines Lebens den funkelnden Plunder beschützen muss, und entwendet Diamanten und Ringe, bloß um darauf herumzutreten. Aus dem Tresor des Immobilienbüros stiehlt er Geld und tapeziert damit seine unterirdische Höhle. Alles sinnlos, lächerlich, Dinge aus der toten Welt des Sonnenscheins, die ihn verurteilt hat. Immer deutlicher wird, dass es Wright um die Schilderung einer metaphysischen Erfahrung geht. Das bestätigt sich bei der Lektüre des dem Roman beigefügten Essays »Erinnerungen an meine Großmutter«, in dem der Autor die Motive seines Romans analysiert. Die Großmutter war eine archaisch fromme Frau, mit Augen, die nicht von dieser Welt waren, durchschaute sie die Verworfenheit und Nichtigkeit der menschlichen Existenz ähnlich scharf, wie es Fred Daniels in seinem allegorischen Untergrund tut.
Wieder versank er tief in Gedanken, verspürte dieses erweiterte Bewusstsein und sah wie ein Unsichtbarer auf das Leben hinab, das über der Erde in der Dunkelheit der Sonne herrschte.
Ein starkes Bild. An anderer Stelle ist gar vom gelben Schrecken der Sonne die Rede. Dass es Richard Wright hier mehr auf metaphysische Fragen als auf eine Anklage gegen den Rassismus ankommt, wird noch deutlicher, als Daniels an die Oberwelt zurückkehrt, um die drei schergenhaften Polizisten aufzusuchen, die zuletzt auch Weiße ebenso malträtiert haben wie zuvor ihr schwarzes Opfer. Etwa den alten Nachtwächter, dem der Diebstahl des von Daniels entwendeten Schmucks angelastet wird. Fred Daniels will die drei Polizisten nun an seiner gewissermaßen ihnen verdankten Welterkenntnis teilhaben lassen. Er erfährt, dass sie sein erpresstes Geständnis inzwischen verbrannt haben, denn der wahre Mörder sei ein Italiener gewesen. Daniels ist nicht erleichtert, sondern schockiert.
Sie hatten das Einzige verbrannt, was seinem Leben Sinn gegeben hatte.
Richard Wright hat seinen Roman als formal vom Jazz inspirierte Improvisation über das Thema der Schuld bezeichnet. Der allegorisch-surreale Mittelteil kann allerdings nicht völlig überzeugen. Denn gerade das Surreale bedarf einer inneren Plausibilität und braucht das suggestive realistische Detail, durch das es glaubhaft wird. Dies vermisst man bisweilen in der mit plakativer Bedeutung überfrachteten, konstruiert wirkenden Darstellung von Daniels Leben im Untergrund. Es gibt noch andere Unstimmigkeiten. Kann es sein, dass ein spektakulärer Doppelmord entdeckt wird und Daniels, der den ganzen Tag im Nebenhaus arbeitet, rein gar nichts von dem unvermeidlichen Spektakel am Tatort mitbekommt? Aber trotz dieser Einwände ist der Mann im Untergrund dank seiner albtraumhaften Eindringlichkeit und radikalen Existenzphilosophie ein in den Bann ziehender, auch nach 80 Jahren noch hochinteressanter Roman.
Wolfgang Schneider über Richard Wright, der Mann im Untergrund, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence, erschien bei Kein und Aber, 240 Seiten, 24 Euro. Von den großen gesellschaftlichen Verwerfungen der USA geht es jetzt nach England, wo die Konflikte eher ins Private verlagert werden, zumindest in der Mittelschicht. Dies war die Sphäre von Joseph Lloyd Carr, der 1912 geboren wurde, jahrelang im Schuldienst war und erst mit Mitte 50 begann, Romane zu schreiben. Um sich das leisten zu können, gründete er einen Kleinverlag, eine typisch angelsächsisch-exzentrische Existenz. Carrs Bücher waren eher unter Eingeweihten bekannt. Der Dumont Verlag will das jetzt ändern. Es erscheint Leben und Werk der Hattie Beauchamp. Enno Stahl hat einen Ausflug nach England unternommen.
Die Welt, in der Hattie Birdwhistle aufwächst, ist ein Inbegriff der Spießigkeit. Ausgangsort der Handlung ist eine ländliche Einöde im Ostengland der 1980er Jahre. Der Vater ist ein cholerischer Familientyrann, die Mutter verblasst bis zur Gesichtslosigkeit. Die aufgeweckte Hattie, 18 Jahre alt, kurz vor der Abiturprüfung stehend, wird konfrontiert mit einem Alltag vollkommener Banalität.
Ich entsinne mich sogar, wie Mom sich brüstete, niemand, wirklich niemand, nicht wahr, Dad, wäre in der Lage, ihre Plastiktischdecke von einer Leinendecke zu unterscheiden. Dieses blassrosa Gittermuster. Kein Mensch, nicht wahr, Dad, käme auf die Idee, dass es nicht eingewebt ist. Diese dringenden Bitten nach Bestätigung von oberster Stelle waren indes rein rhetorisch. Denn auch nur ein Grunzen oder wahrscheinlicher ein Kläffen, vom Wesen her war Dad ein Foxterrier, angriffslustig, aufgestellte Nackenhaare, bissig, hätte sie vor Dankbarkeit in Ohnmacht fallen lassen.
Hattie flüchtet sich vor dieser Atmosphäre des Grauens in die Dichtung, speziell die Lyrik Robert Brownings, die dementsprechend im Handlungsverlauf des Romans ausgiebig zitiert und auf die Geschehnisse bezogen wird. Ihr Vater hat für diese Vorliebe keinerlei Verständnis, macht ihr gar wegen eines Bandes von John Donne, den sie angeblich in ihrem Bett versteckt hat, eine Szene. Er hält das für Pornografie. Jedenfalls ist Hattie klar, dass sie in diesem Umkreis nicht glücklich werden kann.
Während ich mich auf den Nachhauseweg machte, hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass das Leben doch mehr in petto haben musste als 50 treue Ehejahre lang Nacht für Nacht von Männerarmen eingeschnürt zu werden, dreimal am Tag eine Mahlzeit aufzutischen und am nächsten Tag denselben Trott von vorn zu beginnen. Oder, falls ich einer Heirat entging, wie eine bebänderte Puppe mit großen Brüsten herumgereicht zu werden.
Zu allem Überfluss erfährt Hetty dann, dass ihre vermeintlichen Eltern sie nur adoptiert haben. Ihre wirkliche Mutter hat sie als Baby weggegeben. Da die Abiturprüfungen nun vorüber sind, ist ihres Bleibens nicht mehr länger. Sie reist aus nach Birmingham, wo ihre wirkliche Mutter leben soll, und nennt sich von nun an statt Birdwhistle Beauchamp. Durch Zufall gerät sie unter die Fittiche der streitbaren Matrone Mrs. Gilping Jones, in deren Pension sie für Mithilfe im Haushalt Kost und Logis erhält. Recht skurrile Typen wohnen hier. Ein schwarzer Pfarrer aus Sierra Leone, ein pensionierter Bankangestellter mit Granatsplittern im Bein, das ihm nachts große Schmerzen bereitet. Er versucht, sich davon abzulenken, indem er Verse des viktorianischen Lyrikers Matthew Arnold zitiert. Und die demente Mrs. Foxborough, die stundenlange Selbstgespräche führt. Der Russe Ivan, der für seine sowjetischen Auftraggeber das wahre Großbritannien, also das Zerrbild des Kapitalismus, fotografisch darstellen soll. Das Ganze lebt von Carrs humorvoll-ironischer Darstellung. Man meint bisweilen, man sei in eine Inspektor Barnaby-Folge geraten. Allerdings wandelt sich Carrs Ironie immer dann zum Sarkasmus, wenn es um die sozialen und politischen Verhältnisse in England geht. Seine Kritik stammt aus unleugbar konservativer Perspektive. Anders als Winston Churchill, der doch meinte, wer mit 20 kein Sozialist sei, habe kein Herz, ist die junge Hetty vor linken Umtrieben eindeutig gefeit. Als Ivan eine Gruppe Arbeitsloser ablichtet, fährt sie ihn an.
Ivan, sagte ich, hören Sie mir gut zu. Wahre Briten sind nicht wie dieser Haufen. Wahre Briten haben Mumm. Sagen Sie das Mr. Kossoff. Und den alten Leuten, die bei ihnen zu Hause in überfüllten Quartieren zusammengepfercht sind, auch.
Sprachrohr für diese kulturkonservative Anrufung des wahren Britentums ist vor allem die Hauswirtin und Thatcher-Anhängerin Rose Gilpin Jones, die in ihrem überspitzten Eifern zwar karikiert wird, aber doch Einstellungen des Autors zu übermitteln scheint. Neben den Gesamtschulen bekommen auch das Gesundheitssystem und Beschäftigungsprogramme für Jugendliche ihr Fett weg. Die staatlichen Institutionen sind verrottet. So sieht das Gilping Jones und wohl auch ihr Autor. Trotz dieser etwas rückwärtsgewandten Gesellschaftsperspektiven ist der Roman vergnüglich zu lesen, wegen seines ironisch durchwirkten Stils. Die 18-jährige Browning-zitierende Protagonistin kommt ziemlich altklug bis altmodisch daher, zu einer Zeit, in der Punk und New Wave noch allgegenwärtig walteten. Aber immerhin ist es eine selbstbewusste, unerschütterliche junge Frauenfigur, die ihre Emanzipation nach eigenem Gutdünken in Angriff nimmt, ohne das Plazet irgendeines Mannes abzuwarten. Und damit steht der Roman durchaus wieder auf der Höhe der Zeit.
Enno Stahl über J.L. Carr, Leben und Werk der Hetty Beauchamp, übersetzt von Monika Köpfer. Es liegt vor bei Dumont, 269 Seiten, 22 Euro. Gar nicht angelsächsisch temperiert, sondern wild und schockierend geht es bei dem Dichter, Romancier und Filmemacher Pier Paolo Pasolini zur Sache. Der Wagenbach Verlag hat etliche Bücher dieses kampflustigen Berserkers herausgebracht. Linus Guggenberger ist Lektor bei Wagenbach und verantwortet einen Band mit Gesprächen, Pier Paolo Pasolini in persona. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, was für ein Mann uns dort entgegentritt.
Da tritt uns ein Pasolini entgegen, dessen Wirkung äußerst vielgestaltig ist. Die Idee war so ein bisschen, die zumeist bisher unübersetzten Interviews als Aufhänger zu nehmen, um einerseits in die verschiedenen Bereiche Pasolinis reinzukommen, also die Essays, die Romane, die Filme, aber natürlich auch an die öffentliche Person Pasolini heranzukommen, an den begnadeten Polemiker. Und der zweite Schritt war eigentlich, um zu zeigen, dass diese Interviews, die ja eigentlich so ein Mischgenre immer sind zwischen Öffentlichkeit und Intimität, bei Pasolini auch zu einer Art Hauptsache werden, in der ganz verschiedene Bereiche seines Schaffens zusammenfallen und der Performer Pasolini sichtbar wird, weil er diese Interviews und Gespräche und das gesamte Spektrum des Autobiografischen immer bewusst gestaltet. Was es natürlich immer so ein bisschen schwierig macht, zu sagen, was ist öffentlich, was ist privat.
Ja, er war ja jemand, der sehr verfemt wurde und gleichermaßen sehr umschwärmt. Es gab, glaube ich, 33 Prozesse, die gegen ihn geführt wurden. Können Sie uns ein bisschen erklären, worin die Brisanz seiner Arbeit lag?
Das hat natürlich mehrere Gründe. Der einfachste Grund ist, glaube ich, dass Pasolini durch sein Wirken häufig in die Rolle des Außenseiters gedrängt wurde. Andererseits hat er die Rolle des Außenseiters auch gesucht. Also man kann auch sagen, er hat die am schärfsten häufig attackiert, die ihm zum Beispiel politisch am nächsten hätten sein müssen. Besonders klar wird das in seiner Kritik an der 68er-Bewegung, die er sich wirklich unerbittlich vornimmt. Auf der anderen Seite spielt natürlich seine Rolle als öffentlich homosexuell lebender Mann eine Rolle. In einem katholisch-konservativen Italien war er für viele ein rotes Tuch.
Er ist erstaunlich prophetisch in seinen Essays, auf die ja auch die Interviews oft Bezug nehmen. Er ist auch sehr geduldig, finde ich, im Umgang mit seinen Gesprächspartnern. Und er hat sehr früh gegen Konsumismus, gegen die Ökonomisierung aller Lebensbereiche Front gemacht. Ist er da auch jemand, der tatsächlich ein Gespür hat für die dunklen Seiten der italienischen Gesellschaft? Wie erleben Sie ihn in diesen Interviews, Herr Guggenberger?
Er ist mit Sicherheit jemand, der ein untrügliches Gespür für die Veränderung von Gesellschaft hat. Also er spricht ja schon Ende der 50er in dem ersten Interview in diesem Band 1958 davon, wie das Fernsehen, wie die Massenmedien fast schon so eine Art anthropologische Verwandlung der italienischen Gesellschaft hervorbringen und auch zu einem ganzen Verschwinden einer ländlichen, nicht urbanen Kultur führen. Das ist Ende der 50er, Anfang der 60er teilweise noch so ein bisschen hoffnungsfroh, weil er da auch den Eindruck hat, da kommt was Neues dazu. Anfang der 70er und dann später vor allen Dingen auch in den Freibeuter Schriften ist das fast schon düster, was er da erzählt. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass er einer der Ersten ist, der mit dem berühmten Aufsatz vom Verschwinden der Glühwürmchen die kommende ökologische Katastrophe antizipiert hat, auch wenn natürlich die Glühwürmchen nicht gänzlich verschwunden sind.
Herr Guggenberger, wie war Pierpaolo Pasolini denn als Erzähler? Gibt es da auch Hinweise in diesem Interviewband auf sein Temperament? 55 ist ja sein Romandebüt Ragazzi di Vita erschienen.
Ja, der Erzähler Pasolini in dem Band verkündet er irgendwann, ich glaube 68, seinen Abschied von der Literatur und sagt dort, dass ein Romanerzähler stabile Verhältnisse braucht, weil es eine langsame Gattung ist, mit der man vielleicht präziser bestimmte Veränderungen beschreiben kann. Das braucht aber diese Stabilität, um nicht den Ereignissen hinterher zu hetzen. Dieses Gefühl hat er 68 nicht mehr. Davor sind die Romane von Pasolini vor allen Dingen ausgezeichnet durch eine unheimlich genaue Beobachtung der Art und Weise, wie Menschen sprechen, vor allen Dingen an der römischen Peripherie, in den sogenannten Borgate. Das liest sich auch heute wirklich noch toll und da kommt in die Literatur eigentlich eine Perspektive rein, die es bis dato in der italienischen Literatur so kaum gibt. Das macht ihn unheimlich besonders. Später sind die dann deutlich intellektueller gefasst. Es kommen also auch Themen der Freibeuterschriften, seiner Essays in diese Romane mit hinein, die dadurch immer so zwischen Erzählen und Essayismus changieren.
Haben Sie einen Eindruck bekommen von dem, was er eigentlich erreichen will durch Ihre Arbeit an diesem Gesprächsband mit seinen Büchern und Filmen oder spielt das gar keine Rolle?
Doch, also er ist eigentlich im konstanten Modus der Selbsterklärung und der Selbstverteidigung und das geht dann noch weiter natürlich auch in die Erklärung und Verteidigung seiner Werke. Also Sie haben es schon angesprochen, er war unheimlich umstritten und was ich persönlich wirklich beeindruckend finde, ist die Geduld, mit der er argumentiert und gleichzeitig die konstante Gesprächsbereitschaft. Ja? Also da kann so viel auf ihn hereinprasseln, wie will. Und er verliert eigentlich weder die Geduld noch den Humor. Denn das kann man auch sagen, es ist ein Pasolini, der einem hier entgegentritt, der unheimlich witzig ist, häufig selbstironisch. Also das hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt, wie überzeugend er ist und gleichzeitig immer im Gespräch bleiben will.
Mit Linus Guggenberger von Wagenbach und dem wilden Pierpaolo Pasolini geht der Büchermarkt zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Maike Albart.